Ja, vielen Dank. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag schreit geradezu danach, über das Thema Hoffnung nachzudenken. Wir haben die Namen der Verstorbenen gehört, das ist auch gut so. Man denkt zurück, man erinnert sich, man wird melancholisch. Und dann hat die Kirche trotzig gesagt, nein, kein Totensonntag, jedenfalls nicht nur, sondern ein Ewigkeitssonntag. Wir stellen diesen Tag in ein anderes Licht. Kein Todestag, ein Tag des Lebens, ein Tag der Hoffnung. Ich möchte mit euch nachdenken, was ist das für eine Hoffnung? Wie ist sie beschrieben in der Bibel? Und ich möchte nicht nur rein christlich fragen. Ich stelle mir vor, ich habe einen unchristlichen Freund. Bestimmt ist der ein oder andere hier, sieht ein bisschen mitgenommen aus, so ist das manchmal, dann wird man mitgebracht und dann ist man vielleicht eher unentschieden, vielleicht auch kritisch der Sache mit Gott gegenüber, ist gar nicht schlimm, wenn hier so solche Leute sind, wunderbar, willkommen. Also mein ungläubiger Freund jedenfalls sagt, Hoffnung finde ich eine gute Sache, aber an den Himmel glaube ich nicht. Mir klingt das zu sehr nach Vertröstung. Und, sagt er, an die Sünde glaube ich auch nicht, weil das klingt mir zu sehr nach einer göttlichen Pädagogik. Die Kirche wollte jahrhundertelang die Leute brav halten und man dachte, das geht nur mit Religion, mit der Vorstellung von Strafe oder Belohnung. Und mich, sagt mein unchristlicher Freund, überzeugt das nicht. Ich würde aber gern wissen, sagt er, ob die Sache mit Jesus wirklich was nützt. Nur ohne dass ich den ganzen gedanklichen Überbau mitnehme, weil ihr kommt mir manchmal ein bisschen komisch vor. Sicher, es gibt eine Menge Probleme in der Welt, aber irgendwie die Sache mit Jesus, hilft die denn? Lasst uns mal mit unserem unchristlichen Freund an der Hand ein bisschen näher hinschauen. Wie sieht eigentlich die Botschaft von Jesus aus? Wir bleiben heute Morgen bei Jesus. Was steckt in seiner Botschaft drin für die damalige Zeit? Und was für uns heute? Und was könnte das bedeuten für unseren unchristlichen Freund? Zunächst, mir scheint wichtig, dass Jesus mit seiner Verkündigung in eine ganz bestimmte Zeit kommt. Er reagiert auf ganz bestimmte Probleme. Er nimmt Stellung zu konkreten Fragen. Und er ist nicht der Einzige, der Lösungsvorschläge macht. Da sind auch andere, die was im Angebot haben. Und was ich machen will, ist eine ganz grobe Vereinfachung. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Theologen hier. Und es ist sehr selektiv, aber es könnte hilfreich sein, für mich war es jedenfalls sehr einleuchtend, mir mal klar zu machen, wie sahen denn eigentlich so gängige Konzepte aus? Welche Hoffnung hatte man? Welche Strategien waren üblich, mit aktuellen Problemen umzugehen? Ich möchte mit euch 5 Angebote durchgehen, die zu Jesu Lebzeiten diskutiert wurden. Und manche kommen euch sicher bekannt vor. Und wir werden merken, manches davon ist sehr aktuell. Und ich möchte dann 5 Angebote von Jesus daneben stellen. Was hilft angesichts einer bedrohten Zukunft? Und wenn ich sage bedrohte Zukunft, dann könnten wir jetzt ganz viele Parallelen ziehen von der Zeit Jesu zu uns heute. Die Schere von Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Es gibt gesellschaftliche Spannungen, es gibt politische Spannungen und vor allem gibt es da große Bedrohungsszenarien, damals vor allem die römische Besatzungsmacht. Und Angebote gab es. Das erste Angebot, die Zeloten. Der bewaffnete Kampf. Zeloten sind Leute, die gesagt haben, wir können uns unmöglich abfinden mit der Situation. Das nehmen wir nicht hin. Wir brauchen eine neue Gesellschaft, wir brauchen eine Revolution. Nun ist Ihnen klar, die Römer sind ziemlich groß, sie sind ziemlich viele, sie sind ziemlich stark, das ist ein Weltreich, da verheben wir uns. Und deshalb haben sie eine Guerillataktik gepflegt. Eigentlich hatte so ein guter Zelot immer ein Messer dabei. Und wenn so ein Römer mal in einem unbeachteten Moment, naja, dann wurde das Messer eben auch eingesetzt. Zeloten sind Nationalisten. Die setzen sich ein mit allen Mitteln für das Judentum, für den jüdischen Staat und ihre Gegner, ihre Feinde, die können sie schnell benennen. Die verhassten Fremdherrscher, die Römer und alle, die mit ihnen zusammengehören. Hier ein Hinterhalt, dort ein Selbstmordattentat, da einen Soldaten hinterrücks ermorden, das ist die Taktik. Also ein klares Angebot, ein klares Profil, die Zeloten auflehnen mit allen Mitteln gegen die Fremdherrschaft. Das lässt man sich notfalls auch das Leben kosten. Wahrscheinlich waren die Männer, die links und rechts neben Jesus gekreuzigt wurden, auch Zeloten. Wir kämpfen für Selbstbestimmung und Freiheit um jeden Preis. Zweites Angebot, die Pharisäer. Landläufig gelten die Pharisäer als Inbegriff von Doppelmoral und Halbheit. Damit tun wir ihnen sehr Unrecht. Im Kern sind die Pharisäer eine Erneuerungsbewegung des Judentums. Das sind keine Vollzeittheologen, es ist eine Laienbewegung, getragen von der Unterschicht. Die nehmen den Glauben ernst und die nehmen ihre Berufung ernst. Durch viele kleine Schritte die Welt verändern. Sie wollen sehr glaubwürdig vorangehen und sie klammern sich daran, dass man es schaffen kann. Und vielleicht merkt ihr das spätestens jetzt, ich habe die Stichworte immer so formuliert, dass sie doppeldeutig sind. Die Stichworte beschreiben eine Gesellschaft von vor 2000 Jahren, aber ich möchte ja auch, dass unser ungläubiger Freund was davon hat. Der lebt schließlich heute und für den bedeutet eben Glaube und Gottvertrauen nicht so viel. Mein lieber Freund, heute gibt es keine Zeloten mehr und keine Pharisäer, aber ich glaube, die Konzepte gibt es immer noch. Das erste, die Lösung im bewaffneten Kampf, im Nationalismus. Wir brauchen einen ideologisch klar positionierten Staat, ob nun islamistisch oder christlich oder atheistisch. Wir haben klare Feindbilder und gegen die gehen wir vor und wir suchen das wahrhaft Gute mit Gewalt. Oder hier das pharisäische Konzept. In gewisser Weise das krasse Gegenteil. Friedlich, sich selbst aufopfernd. Konsequent bis in den kleinsten Alltag hinein. Wir halten uns an Regeln. Wir wollen durch unser Handeln in der Welt diese Welt zum Guten verändern. Möglichst mit jeder einzelnen Tat. Im Judentum ging man davon aus, es gibt 613 Geh- und Verbote und jedes einzelne wurde von den Pharisäern mehrfach ausgelegt und bewertet und man versuchte es genau zu befolgen. Der Gedanke war, wenn einmal an einem Tag alle Gebote eingehalten werden, dann kommt der Messias. Und ich denke, so absurd ist diese Denkweise gar nicht, auch heute nicht. Zwei aktuelle Beispiele. Wir hören, man sollte kein Fleisch mehr essen oder weniger, weil es der Umwelt schadet. Und das ist sinnvoll. Der nächste sagt, aber besser ist vegan leben, gar keine tierischen Produkte mehr. Wieder der nächste, gut, aber die Natur wird auch ausgebeutet durch bestimmte Formen der Landwirtschaft, also Frutarier werden. Und am Ende hast du das Gefühl, was ich auch mache oder lasse, es reicht nicht. Oder Fliegen schädigt die Umwelt. Das stimmt. Schränken wir es ein oder lassen wir es? Ja, Autofahren auch. Am besten gar nicht. Und was ist mit Busfahren? Wer hat eigentlich mein Fahrrad hergestellt? Und wir merken, jeder Lebensbereich, Kleidung, Mobilität, Nahrung, Energie, aber auch Politik, Krieg und Frieden, hat so viele Implikationen. Hinter jedem Problem taucht immer ein neues auf. Die Pharisäer haben für alles Regeln. Und ich sage nicht, Regeln sind schlecht. Ich sage, Regeln allein bringen offenbar keine Lösung. Das dritte Angebot, die Apokalyptiker. Das Ende ist nahe. Das Wort Apokalyptik kommt von Kalyptein, verschleiern, Apo davor, entschleiern. Es meint, die Geschichte ist verhüllt, sie läuft aber ab nach einem festen Plan. Die Welt geht ihrer Katastrophe entgegen, unabänderlich. Der Tag X steht schon fest, wir kennen ihn nur noch nicht, jedenfalls dann, wenn wir nicht erleuchtet sind. Aber manche Erleuchtete kennen den und erklären das. Die Apokalypse ist nichts zum Freuen. Du wünschst dir nicht, dass die Apokalypse möglichst bald kommt. In den beiden Jahrhunderten vor Jesus hatte die Apokalyptik Hochkonjunktur im Schrifttum. In der Bibel hat das gar nicht so sehr Eingang gefunden, ein bisschen im Buch Daniel vielleicht, aber später dann im äthiopischen Henoch, das vierte Buch Esra, da finden sich die sogenannten Apokalyptiker. Die Erde wird bald untergehen, es gibt Experten, die Zeichen der Zeit deuten. Ist immer fatalistisch im Sinne von, da kannst du nichts tun, das ist ein eiserner Fahrplan. Und dazu gehört auch, die kriegen ihre Strafe. Ich bemühe mich ja so. Apokalyptik ist immer schwarz-weiß, es gibt nur drinnen und draußen belohnt werden oder gestraft werden. Es dreht sich alles um das große Urteil am Ende. Das Entscheidende passiert dann da. Der Gedanke tröstet, auf der richtigen Seite zu stehen, aber wehe, wenn du es nicht tust. Das ist zwar ein über 2000 Jahre altes Konzept, mit aktuellen Problemen umzugehen, aber es ist immer noch nicht aus der Mode gekommen. Innerhalb von Kirche gibt's das noch hier und da, aber auch in der Gesellschaft. Mein lieber ungläubiger Freund, wir kennen das Konzept doch auch ohne Religion. Du kannst eh nichts mehr ändern. Der Experte XY hat in seinem Buch ganz klar gesagt, du und der weiß Bescheid, der kann die Zeichen der Zeit deuten. Oft gibt's das auch dann mit einer Prise von Saat und Ernte. Die kriegen ihre Quittung noch, die Konzerne, die Lobbyisten. Klare Feindbilder mitunter. Das vierte Angebot, die Sadduzäer. Ich habe es genannt, frommes Gutmenschentun. Also ich verknappe das und karikiere vielleicht sogar, aber vielleicht ahnt ihr doch so ein bisschen die Richtung. Der Glaube an den einen Schöpfer. Und allein das Hier und Jetzt zählt. Von den Sadduzäern wissen wir, dass sie eine gewisse Nähe hatten zum Priestertum, zum Tempel und damit auch zur Macht. Sie waren konservativ, traditionell. Neumodische Lehren lehnten sie ab. Und dazu zählte für sie auch die Vorstellung einer Auferstehung der Toten. Kommt in der Tora schließlich nicht vor. Und ich denke, man kann durchaus Parallelen ziehen zu manchen kirchlichen Kreisen heute. Aber noch zum fünften und letzten Angebot, das Arrangement, die Zöllner. Und das ist jetzt gar keine religiöse Gruppe, keine Gesellschaftssicht wirklich, aber trotzdem ein Personenkreis, der immer wieder genannt wird und eine Art, umzugehen mit aktuellen Problemen. Das sind die, die Vorteil ziehen, einen persönlichen Vorteil aus der aktuellen Lage. Ja, kann ich die Römer vielleicht vertreiben? Kann ich die Umstände ändern? Bin ich vielleicht schuld an dem Dilemma? Der Einzelne kann ja doch nichts ändern. Zöllner sind Zolleinnehmer. Die haben von den Römern Zollstellen gepachtet und von denen leben sie, auf Kosten ihrer Mitbürger. Sie unterstützen mit ihrer Einstellung die Fremdherrscher, die Römer. Sie kriegen ihren Teil ab, also die Römer kriegen ihren Teil ab und den Rest behalten die Zöllner für sich. Sie nutzen einfach die Gunst der Stunde. Sie versuchen selbst möglichst gut wegzukommen. Und ihr werdet überrascht sein, ich denke, das gibt's heute auch noch. Auch so kann man mit aktuellen Herausforderungen umgehen. Hauptsache, mir geht's gut. Das gibt's im Kleinen. Leute, die jedes Schnäppchen gern mitnehmen, warum soll ich fair einkaufen, wenn es auch billig geht? Ist doch egal, zu welchen Lasten das geht. Warum soll ich mir darum einen Kopf machen? Black Friday ist super und ich hoffe, es kommen schwarze Wochen und Monate und Jahre. Für mich ist immer Black Friday. Die Älteren wissen gar nicht, was das ist wahrscheinlich, Black Friday, ne? Ja, fragt man nachher nach. Aber das gibt's. Also ich will nicht den Black Friday verteufeln. Aber das gibt's auch im Großen. Schlepperbanden, Mafiagruppen, alle, die Wirtschaft auf Kosten anderer betreiben, nur um dabei auf den eigenen Vorteil zu kommen. Und ich denke, diese Angebote liegen alle auf dem Tisch, um umzugehen mit drängenden Zukunftsfragen. Und Jesu Zeitgenossen fragen, und wir kennen das aus vielen Bibeltexten, wo liegt denn die Lösung? Jesus, was sagst denn du? Was hast du zu bieten? Wie kommt die Wende zur Besserung? Was gibt uns Hoffnung? Und wieder ist es sehr gewagt, die Lehre von Jesus mal ebenso auf ein paar kurze Sätzchen zu bringen. Ich versuche es trotzdem, weil ich glaube, gerade so zeigen sich die Alternativen, die Eigenheit der Lehre Jesu, seine Besonderheit. 5 Gedanken wieder. Das erste ist ein leuchtend positives, lohnendes Zukunftsbild. Vielleicht kommt uns die Predigt von Jesus an manchen Stellen auch so vor, wie die der Apokalyptiker. Wir erinnern uns, die Welt ist nahe, Achtung, aufpassen. Aber es gibt auch sehr feine Unterschiede. Wir lesen mal, wie der Evangelist Markus die Verkündigung von Jesus zusammenfasst. Das ist so eine Verknappung im ersten Kapitel, Vers 15. Da heißt es, dann kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich wird sichtbar in der Welt. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ja, Jesus sagt, es geht nicht einfach weiter wie bisher. Es wird sich grundlegend was ändern. Das Reich Gottes zeigt sich. Und diese Zeitansage ist nicht negativ. Er schürt damit keine Ängste. Jetzt geht gleich alles kaputt. Die Elemente schmelzen. Ihr werdet euch noch wundern. Bei Jesus ist das eine gute Nachricht. das Reich Gottes, dass Gott sich noch viel deutlicher zeigt, viel stärker wirkt, das ist für Jesus Gegenstand der sehnsüchtigen Erwartung. Das ist was durch und durch Schönes. Im Vaterunser lehrt er uns so beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ach Gott, wenn das doch schon so wäre. Jesus hat einen leuchtend positiven Ausgangspunkt für seine Theologie. Und er kann das Reich Gottes inhaltlich so beschreiben. Klappt super mit allen Folien, ne? Kann man richtig schön mitlesen. Jesus sagt, das ist mein Auftrag. Den Armen soll ich die gute Nachricht bringen. Den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden. Und den Blinden, dass sie sehend werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Es geht um eine Wiederherstellung dessen, was in dieser Welt kaputt ist. Und ich persönlich glaube, wer an einer Zukunft arbeitet für sich und seine Kinder, der darf nicht alles schwarz sehen und braucht das auch nicht. Der braucht Hoffnung, der braucht ein positives Bild. Mein lieber ungläubiger Freund, was macht dir eigentlich Hoffnung? Was lässt dich sagen, am Ende wird alles gut? Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Für mich kommt das ja aus dem Glauben, aus meinem Vertrauen auf Gottes Wirken. Und das ist nicht Beschwichtigung, wird schon alles, sondern das ist angelehnt an Jesus. Gott lässt nicht einfach alles kaputt gehen. Gott hat sich an sein Ja zu dieser Welt gebunden. Und Jesus sagt ganz selbstbewusst, in meinem Tun zeigt sich das. Und dazu ein zweites, die Zukunft ist schon da. Jesus ist kein Spekulant. Irgendwann kommt's mal, ich erkläre es euch, wann es kommt. Es gibt Aussagen bei Jesus, die deuten darauf hin, Jesus hat wohl auch nicht damit gerechnet, dass es noch mit dieser Erde ein paar tausend Jahre weitergeht. Bei einigen Aussagen schimmert das so durch, so ganz lange wird es wohl nicht mehr dauern. Auch das finden wir bei Jesus. Erstaunlicher ist aber das andere. Die Pharisäer fragten Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Jesus antwortete ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, schau her, hier ist es oder da ist es. Denn seht doch, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Reich Gottes, also die heile Welt, Einlösung aller Versprechen, die steht noch aus, ja, aber ist nicht einfach Zukunftsmusik. Sie zeigt sich doch bereits. Seht mal hin. Entdecke den Himmel mitten in deinem Alltag. Habt ihr nicht die befreiten Gefangenen gesehen? Die Blinden, die plötzlich sehen? Menschen, die aufblühen durch das Evangelium? Also ja, Reich Gottes ist ein Zukunftsbild, das leuchtet, aber das in die Gegenwart strahlt. Reich Gottes, Himmel inmitten dieser Welt. Und das klingt fromm, fast paradox. Mein lieber ungläubiger Freund, ich sehe schon, wie du mit den Augen rollst. Aber man kann doch von dieser Hoffnung auch lernen, auch ohne Glauben. Hinsehen, wo Dinge bereits gelingen, sich daran freuen, am Guten in dieser Welt, an dem Gelungenen. Als Christenmensch sage ich, ach guck mal, wieder ein Stück Himmel. Aber säkular kann ich auch sagen, ach guck, das macht Mut, das macht Lust auf mehr. Dritter Punkt, Umkehr. Das glaube ich nun allerdings auch, dass das große Weiter-so kein gutes Konzept ist. Jesus fordert auf zur Unterbrechung, zum Hinsehen. Der Vers von eben nochmal. Ändert euer Leben, glaubt dieser guten Nachricht. Jesus sagt, das kann nicht alles so weitergehen. Die ganzen Begriffe Buße, Umkehr, Bekehrung gehören hierher. Die Richtung des Lebens ändern. Und ich denke, ohne eine bewusste Entscheidung, wir wollen diese Welt zum Guten prägen. Ohne dass viele solche Entscheidungen treffen, wird es ganz viel übel, ganz viel schlechte Entwicklung geben. Lieber ungläubiger Freund, vielleicht verstehst du das mit der Umkehr nicht so persönlich wie ich. Für mich als einzelner Christ ist es wichtig, mir von meinem Gott immer wieder Vergebung zusagen zu lassen, weil ich unvollkommen bin. Ich glaube, dass Jesus auch dafür gekommen ist, um mir einen inneren Anfang, Neuanfang mit Gott zu ermöglichen. Okay, das ist nicht so deins, aber so ganz grundsätzlich müsstest du doch zustimmen. Uns ist doch gerade allen klar, der Klimawandel bedroht uns. Wir müssen umsteuern, auch wenn es uns was kostet und unbequem ist. Und die ständig steigenden Rüstungsausgaben sind doch Symptom einer kranken Welt. Und wir wissen es längst, Geiz ist geil, damit kommen wir nicht weiter. Oder der Markt wird es schon regeln, Pustekuchen. Und nun können uns diese Überlegungen auch mutlos machen. Denken wir an die Apokalyptiker mit ihrem Fatalismus. Tja, diese Welt geht unter, ist schon ein bisschen schade. Gerade für die, die es zuerst erwischt, die Schwächsten und die Ärmsten. Aber ist nicht zu ändern. Ist ebenso. Alles muss kaputt gehen. Aber das ist nicht die Haltung von Jesus. Umkehr. Und zwar Umkehr, weil Hoffnung in der Luft liegt. Und das kann man religiös sehen. Umkehr, weil wir Gott vertrauen, weil uns das Gottvertrauen beflügelt. Oder auch ganz säkular. Genug gejammert. Angepackt. Vorwärts schauen. Mein lieber ungläubiger Freund, sieh's doch gerne so. Hoffnung ist nicht nur was für Christen und nicht nur was für religiöse Menschen, es ist ein Lebenselixier. Und dabei geht es mir aber viertens um eine Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Der Tod ist Zeichen der Ohnmacht. Mein lieber ungläubiger Freund, da musst du jetzt ganz tapfer sein, das glaubst du nicht. Aber ich mag ohne diese Hoffnung nicht leben. Jesus hat das so gepredigt, dass es nach dem Tod eine Auferstehung gibt. Wichtiger aber noch, er hat das selbst durchlebt. So glaubend hoffen wir das. Nach dem Tod ist nicht einfach alles aus und Ende, sondern hinterm Horizont geht's weiter. Gut weiter, darauf vertraue ich, darauf verlasse ich mich. Du scheinst diesen Aspekt der Hoffnung nicht zu benötigen. Aber was ist denn mit dem fünften und letzten Gedanken? Versöhnung. Eben in der Darstellung der religiösen Gruppen, da hätte ich das Stichwort Feindbilder eigentlich fast überall reinschreiben können. Und wir leben in einer Zeit, in der Feindbilder immer beliebter werden, immer einfachere Antworten. Bei Jesus, das ist bekannt, da ist das anders. Der hat es ja so mit der Feindesliebe. Wir sollen unsere Feinde lieben. Oder im Vaterunser, vergib uns. Und wir wollen das auch machen, mit unserem Nächsten. Am meisten beeindruckt aber hat mich eine Entdeckung. Jesus hatte nämlich in seinem Zwölferkreis, in der Schar der Schüler, die er um sich versammelt hat, einen Zeloten. Das sind die, die die Römer ermeucheln. Voller Hass auf die fremde Großmacht. Und wir wissen nicht, ob dieser Zelot mit Namen Simon, ob der seine Gesinnung auch so wirklich richtig gründlich schon aufgegeben hatte, als Jesus ihn berufen hat. Die sind ja da miteinander auf dem Weg. Da kommt so manches hoch. Lassen wir mal beiseite. Und dann ist auch berichtet, Matthäus der Zöllner befindet sich im Jüngerkreis von Jesus. Das ist der, der mit den Römern zusammenarbeitet oder gearbeitet hat wenigstens. Und es gibt keine Gruppen, die weiter auseinander sein könnten als diese beiden. Der Römerhasser und der Römerversteher, der Revolutionär und der Profiteur. Wir wissen nicht, warum das ausgerechnet von Jesus so gemacht wurde. Es ist nicht kommentiert. Aber ich denke, da kann man schon mal staunen. Und wieder kann man das christlich-religiös sehen. Gott vergibt uns. Und wir sollen auch vergeben. Immer wieder neue Anfänge ermöglichen. Sogar unseren Feinden. Oder man sieht es auch so. Grabenkämpfe, Abgrenzung, Verteufelung, das hilft nicht. Horrorszenarien wie die Islamisierung des Abendlandes. Oder von den Flüchtlingen als Asyltouristen reden. Oder umgekehrt alles Nazis, die da auf der Straße stehen und die sich Sorgen machen. Damit kommen wir nicht weiter. Achsen des Bösen ziehen helfen nicht wirklich. Nur Versöhnung kann helfen. Nur gemeinsam lassen sich die Probleme lösen. So wäre meine ganz säkulare Erkenntnis dazu. Und ich habe den Eindruck, dass in diesen Gedanken ganz viel liegt. Ohne dass das schon alles wäre, was wir Jesus verdanken. Aber ich finde, das, was wir ihm verdanken, was er uns anbietet, ist sehr weise. Und es lässt mich hoffen und anpacken. Bonhoeffer sagt es sinngemäß mal so, am jüngsten Tag dürfen wir dann getrost all unser Tun und Sorgen in seine Hände legen. Aber eben erst dann. Zum Schluss ein Beispiel. Wir pflanzen ja im Augenblick Hoffnung, solange es der Boden zulässt. Und besonders gern pflanzen wir auf Friedhöfen. Gerade erst gestern wieder, nee, vorgestern da gegenüber. Und das ist so ein Zeichen setzen gegen den Tod. Ich mag das sehr. Es geht darum, die Auferstehungshoffnung zu bezeugen. Aber auch mein ungläubiger Freund, der soll ja auch mit eingeladen sein. Hier sehen wir ein Foto vom zweiten Pflanztag. Ich habe die Augenpartie dunkel gemacht, nicht um jemand straffällig zu kennzeichnen, sondern ich habe die Person nicht gefragt. Da sind wir gerade auf dem Friedhof in Krainbrück. Wir hatten schon zwei große Hoffnungsfelder gepflanzt und jetzt dachten wir, jetzt machen wir mal ein Foto von uns, bevor wir das dritte machen. Aber der Arm war nicht lang genug für ein Selfie und da radelte jemand vorbei und ich fragte ihn, würden Sie uns vielleicht fotografieren? Ich erkläre ihm die Aktion und ich merke, er hat Zeit, er steht auch die ganze Zeit so unschlüssig dabei. Und dann habe ich ihn eingeladen, machen Sie doch einfach mit. Und er erzählt, ich habe gerade meine Mutter besucht auf dem Friedhof. Und vor einigen Wochen ist jetzt auch mein Bruder gestorben. Und jetzt bin ich ganz allein. Und jetzt achtet mal auf sein Gesicht. Könnt ihr das sehen, die Mundpartie? Eine ganz kleine Szene. Er hat einfach mitgemacht. Er wurde aufgehoben, adoptiert in die Gemeinschaft. Hanne hat ihm alles geklärt und dann konnte er ein bisschen Erde holen. Er war mal mittendrin und wir haben uns gemeinsam mit diesem Thema Hoffnung beschäftigt. Ganz konkret, ganz praktisch. Eine kleine Szene, die man übersehen könnte und die man auch schnell wieder vergessen kann. Aber ich will es nicht. Hoffnung pflanzen. Ein kleiner Versuch, der für etwas steht, was viel, viel, viel größer ist. Und ich kann es in dem Moment sehen und spüren, wie gut es ist, hier und da Zeichen zu setzen und andere mit einzuladen in diesen göttlichen Segenstrom, dass Hoffnung wächst und sich verbreitet. Amen.